herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Menschen auf Zeit mit Chris
und Angelique.
Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Schön, dass wir wieder da sind mit Folge 3, Tatsache. Folge 3? Ja, Folge 3. In der letzten Folge haben wir euch so ein bisschen erzählt, wie wir überhaupt zum Vanlife gekommen sind, wie wir uns kennengelernt haben und sind stehen geblieben im Jahr 2022. Wir sind in unser Van gezogen und da gab es natürlich auch einige Herausforderungen und über die wollen wir heute einfach sprechen. Ja, wir sind 2022 quasi mit Wohnungsübergabe, kurz vor Schlüsselübergabe. Auto war gepackt, alles verkauft, Wohnung leer, damals noch mit unserer Katze Bella. Bella auch schon vorbereitet aufs Vanlife. Wollten wir los. Wir hatten auch schon Jobs, weil irgendwie muss man sich den Spaß ja auch finanzieren. Und dann 2 Wochen vor Schlüsselübergabe.
Platzt die Bombe.
Platzt die Bombe. Und das war echt ein Brett. Also wir hätten bei der Arbeit gehabt und das ist einfach weggebrochen.
Also der Plan war ja eigentlich auch, dass wir im Sommer halt noch in Deutschland sind, im Auto leben. Und dann Ende 22 nach Spanien gehen sozusagen, also den Winter sozusagen in Spanien verbringen.
Tja,
ja.
Das war erstmal das Gute,
also das war ja der Hintergrund ist, dass das halt gut bezahlte Jobs waren sozusagen, die uns dann hätten gut über Wasser gehalten.
Ja, ich glaube, anfangs war ja die Idee, auch erstmal ein halbes Jahr irgendwie einen Puffer aufzubauen, um dann mit diesem Puffer loszufahren. Genau. Das war die Idee. So, dann ist es natürlich so, in Deutschland muss man krankenversichert sein und so weiter, ne? Und wenn das wegbricht und du 2 Wochen vor Schlüsselübergabe bist und alles, dann ist natürlich, ist erstmal Platz einmal eine Riesenbombe, so wie du es ja auch schon gesagt hast. Also für mich war das der Horror.
Ja.
Der absolute Horror, also sei es psychisch, sei es körperlich, ich war einfach am Ende, muss man ganz klar sagen. Die nächste Herausforderung, die wir hatten, dass wir nach Schlüsselübergabe sind wir quasi direkt nach Spanien, meine Familie lebt hier und das war auch schon länger geplant, das heißt wir hatten Tatsache 2 Wochen, um uns einen neuen Job zu suchen und unsere Pläne zu ändern. Aber ich glaube, da wohnt Wille auch im Weg und den Weg sind wir gegangen.
Auf jeden Fall, also wir haben uns ja direkt hingesetzt und haben geschaut, was geht. Und dann war ja für uns eigentlich der Weg nach Magdeburg, weil wir gedacht haben, da kommen wir am besten im Sommer.
Du kommst ja auch aus Magdeburg.
Ja, meine Familie lebt da und so.
Hast Freunde da.
Ja, ja. Aber hauptsächlich war es halt, dass wir da halt gut hätten stehen können.
Ja, ja.
Und durch die Jobs wäre das dann halt, wären wir mit Fahrrad immer dahin gefahren. Das war halt eigentlich...
Ja, genau. Also schlussendlich sind wir dann 2 Wochen vor Wohnungsübergabe, haben uns beworben, gemacht, getan, alles was möglich ist und Tatsache hat es auch funktioniert. Christian hatte dann einen Job als Koch, genau, und ich in einem klassischen Callcenter, Tatsache. Hab mich einfach überall beworben, um zu gucken. Also für mich war klar, dass wenn ich jetzt im Van ziehe, meine, ich sag mal, Friseur- und Maskenbildner-Karriere auch erstmal sein lasse, weil die Jobs, die ich in Berlin hatte und gerade auch als Freelancer und auch nebenbei angestellt war ich ja auch noch, die Jobs und dieses Gehalt hätte ich so nicht bekommen. Und dann hatte ich mich umorientiert und du auch. Und dann hat es geklappt zum 1. Mai, 1.5., also 2.5. ist der Feiertag, war dann Startdatum. Das heißt, kurz vorher haben wir echt... in kürzester Zeit beide gute Jobs bekommen. So.
Auf jeden Fall, ja.
Problem war halt nur, diese Jobs waren nicht remote. Ne? Also es waren halt Jobs, wo man vor Ort sein muss. Und klar, Christian als Koch, damals in dem Callcenter, wo ich gearbeitet habe, eben auch vor Ort in so einem klassischen Großraumbüro, habe ich ja noch nie gemacht, war für mich völlig Neuland. Genau, dann sind wir erstmal 2 Wochen, also Schlüsselübergabe hat dann alles... auch nicht funktioniert. ich hatte vielleicht als kleines Hintergrundwissen die Wohnung, die ich hatte in Berlin, Nähe Kudamm war das, schöne Wohnung, Altbau, alles schön, hatte ich damals bekommen mit der Prämisse, dass ich sie, ich sag mal, fast schon restauriere. Also ich habe die Böden abgeschliffen, die Heizkörper, alles, was man so machen musste. Und während der Übergabe war dann die Vermieterin der Meinung zu fragen, wo die Küche ist. Also da war am Anfang Herd drin, aber es war alles alt und da hat eine Frau drinnen gelebt, 38 Jahre. Sie hätte doch gerne die Küche da wieder und es war damals abgesprochen, dass sie die einfach nimmt und ich meine eigene Küche kaufe. Naja, jedenfalls gab es dann da im Nachgang noch mehr als Diskussionsbedarf. Was natürlich auch nochmal dazu geführt hat, dass es einfach emotional super stressig war. Genau, und dann ja, sind wir dann, wie gesagt, nach dem ganzen Drama, dann erstmal in Urlaub zu meiner Familie nach Spanien und dann nach Magdeburg.
Ja, wir sind aus der Wohnung raus, ins Auto und das Auto haben wir direkt erstmal für 2 Wochen am Flughafen abgestellt. Ja.
Und, dein Bruder hatte Bella zu der Zeit.
Ja. Bella ist ja immer zu meinem Bruder gegangen, war ja immer so. Ja, und dann, wie gesagt, stand es ja 2 Wochen da und dann sind wir nach Teneriffa geflogen. Familienurlaub.
Ja. Und dann wussten wir, wenn der Flieger in Deutschland landet, haben wir keine Wohnung mehr, sondern leben dann in einem Van. Aber es war aufregend, also stressig und aufregend zugleich. Also ich glaube, die Erfahrung, die wir da gemacht haben, zeigt mir ganz klar, Wohnwille ist im Weg. Und wenn noch so viele Steine in den Weg gelegt werden, wenn du dein Ziel vor Augen hast und das nicht aus den Augen lässt, dann kannst du alles schaffen. So. Und das war super emotional und super anstrengend, aber es hat sich echt gelohnt, dieser Kampf. Und nochmal bewiesen, wir wollten das auch zu 100%.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir in Magdeburg angekommen, ja?
Ja.
Parkplatz, da gab es einen großen Parkplatz, den gibt es, glaube ich, immer noch. Und da haben wir 7 Euro bezahlt und dann ging, glaube ich, die Schranke oder der Poller runter. Mhm. Und dann konnte man da 3 Tage stehen. Aber man hat halt auch kein Ticket oder sonst was bekommen. Und im Sommer stehen da mindestens 100 Wohnmobile und dafür ist das gar nicht aufgefallen. Also wir sind entweder montags früh oder Sonntagabend noch hingefahren. Mhm. Und haben dann halt die ganze Woche da gestanden, bis wir dann...
Mitten in der Stadt war gut.
War mitten in der Stadt, war also super.
War cool gelegen. Ja. Auch gut zu unseren Arbeitsplätzen. Wir hatten dann Fahrräder dabei und sind von dort aus quasi dann immer zur Arbeit gefahren. Genau, und dann war es dann natürlich so, dass wir eigentlich wollten wir dann den Winter schon weg aus Deutschland. Nese. Wir mussten natürlich aufgrund der Jobs fast ein Jahr noch in Deutschland verbringen und damit auch den Winter.
Und den Winter, ja. Da kam es dann tatsächlich auf dem Parkplatz, wo im Sommer hunderte von Wohnmobilen stehen, standen natürlich dann nur noch wir.
Alleine, Winter, ja. Einsam. Und du warst arbeiten?
Ich war arbeiten, ja.
Und ich wollte mich gerade für die Arbeit fertig machen. Und auf einmal klopft es an der Scheibe und ich denke mir so, oh mein Gott, also meinst du zum einen als Frau alleine in so einem Auto und dann steht auf einmal jemand vor deinem Auto und klopft und war der Besitzer des Parkplatz.
Genau, die Eigentümer, die das die da Eigentümer, sozusagen, ja.
Die dann freundlich meinten, übrigens, erlaubt sind nur
3 Tage.
3 Tage. Und ich so, oh, ups. Genau, dann hatte ich mich irgendwie fertig gemacht, bin dann nochmal bei denen ins Büro und der war echt super nett. Also ich habe ihm die Situation erklärt, habe gesagt, wir leben im Van und arbeiten eben noch von der Zeit hier, wie es dann aussieht. Und dann haben wir mit dem eine Regelung getroffen, dass wir quasi stehen bleiben dürfen, außer übers Wochenende, weil der Markt ist, also einmal...
Alle zwei Wochen oder einmal im Monat.
Und haben dann eben dafür einen Preis bezahlt, der aber wirklich human war. Also es war wirklich...
Ja, wir hatten, damals war es ja noch 7 Euro, glaube ich, die du bezahlt hast. Und er meinte dann, wir sollen montags, vormittags, bevor wir zur Arbeit fahren, sollen wir kurz ins Büro reinkommen. Ja,
und unsere
noch,
Miete zahlen.
Ja, dann haben wir sozusagen für 2 Tage mehr haben wir nochmal 3 Euro bezahlt. Ja. Und das waren dann 10 Euro, ja.
Ja, also es war wirklich super kulant und auch super nett. Und wie gesagt, wir hatten ja Müll alles da. Also es war unsere kleine Base so zu dem Zeitpunkt. Genau, und dann sind wir klassisch, ich zumindest, ins Büro. Christian als Koch. Und haben so den Winter verbracht. Was man natürlich sagen musste, unser Ausbau war eigentlich schon dafür ausgelegt, aber nicht wirklich. Also wir haben dann natürlich mitbekommen, Thema Feuchtigkeit im Van, Thema Batteriekapazität.
Das kam ja gleich den ersten Monat, genau. Also im November, wo wir dann, wo es kalt wurde, haben wir ja festgestellt, dadurch, dass Bella ja auch noch da war, wir mussten die Heizung halt komplett durchlaufen lassen. Ja.
Ja.
Und dann mit 100 Ampere Lithium-Batterie, dann war die innerhalb von 3 Tagen sozusagen, war die runter.
Ja, also wir hatten dann auch nochmal also aufgerüstet Thema Solar und auch Thema Batterie, weil wir einfach merkten, okay, so im Winter wird es halt schwierig. Ja, schlussendlich im Nachgang hilft uns heute noch weiter. Natürlich mit der Zeit haben wir immer mehr auch aufgerüstet, damit wir immer autarker werden und keinerlei Landstrom oder ähnliches benötigen, sondern wirklich autark dann auch im Van leben können. Und war ein harter Winter. Und ich weiß noch, wir hatten dann die neue Batterie bekommen. Und dann hatten wir zu dem Zeitpunkt, nee, bevor wir die neue hatten, Moment, zurück, hatten wir einen Winter oder 2, 3 Tage, wo minus 13 Grad waren oder so. Und eigentlich wir hatten.
Du hast komplett den Faden. Du wolltest erzählen. Ja. Ich leite dich da jetzt hin. Wir hatten ja die 100er Ampere Batterie und da haben wir festgestellt, dass es nach 3 Tagen stehen im Winter ist die Batterie leer. Und für uns war die Prämisse, dass wir mindestens 5 Tage stehen können, dass halt Kühlbox und Heizung durchgängig laufen können, und dann Freitag sind wir ja eh immer gefahren, und dann war ja der Weg eigentlich immer bis nach Berlin oder so zu deinen Eltern, oder wir sind irgendwo hingefahren, dass die Batterie dann wohl voll war.
Genau, wir haben so einen Ladebooster drin, heißt, dass die Batterie auch durch die Lichtmaschine geladen wird. Jedenfalls haben wir dann eine neue Batterie uns besorgt. Jetzt bin ich wieder drin, vielen Dank, Herr Gelme. hatten die neue Batterie und dann waren minus 13 Grad. Und normalerweise ist es eine sogenannte Polarbatterie, die minus 30 Grad ab könnte. Und wir sind um 4 Uhr morgens aufgewacht und es war einfach super kalt im Auto. Und Bella auch schon am Kuscheln mit uns und wir zu dritt im Bett quasi zugedeckt bis zur Nasenspitze und dachten, was ist denn jetzt los? Und dann hat die Batterie einfach versagt. Und dann hatten wir mit dem Support telefoniert, super nett im Übrigen. Da war so wie so ein Bug drauf.
Genau, ja.
Die Batterie hat einfach gedacht, es ist super kalt, und hat sich dann ausgeschaltet. Und es hat sehr lange gedauert, ehe dieser Bug behoben war. Mhm. Also wir haben, glaube ich, 2 Tage ohne Strom, dann ging die. Aber es ist halt immer, wenn es zu kalt war, dann wieder ausgegangen. Aber irgendwann hat es dann wieder funktioniert. Also auch das war super herausfordernd, gerade wenn man so neu in dieser Bubble ist und sich noch nicht so auskennt. Und im Winter irgendwie in Deutschland hängt bei minus 13 Grad, war schon aufregend, muss ich sagen.
Ich hatte tatsächlich auch, habe ich dich auch mal irgendwie zur Arbeit gefahren mit dem Auto, und dann habe ich mich irgendwo hingestellt und wollte da dann die paar Stunden warten, bis du fertig bist. Und dann saß ich da und wollte auch die Heizung anmachen. Das ist nicht mehr angegangen. Da ist die Benzin, also diese Leitung sozusagen, kurz mal gefroren. So kalt war, dass das nicht mehr durchgekommen ist.
Krass.
Da habe ich auch erst gedacht, Mensch, unsere Heizung, jetzt geht die auch noch kaputt im ersten Jahr. Aber ich muss sagen, hier, toi, toi, toi.
Toi, 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 ja.
Kurz mal auf Holz geklopft. Seit 5 Jahren haben wir die jetzt drin und die läuft top.
Ja, alles andere immer mal wieder herausfordernd.
Ja, ja.
Also es geht immer irgendwas kaputt.
Es gibt immer irgendwas, was man kurz...
Das ist auch ein anderes Thema, glaube ich.
Ja,
da werden wir
Adrenalin-Kegel.
Ja. Ich glaube, das werden wir auch nochmal in einer anderen Folge euch erzählen, was für Herausforderungen wir noch hatten. Naja, zum einen waren wir dann im Winter auf jeden Fall in Deutschland. Ich hatte meinen Callcenter-Job, was im Nachgang für mich die korrekte Entscheidung war, weil mit den Menschen, denen ich dort gearbeitet habe, die fanden mich anscheinend sehr gut in dem, was ich tue. Und ja, dadurch hat sich dann eine neue Jobgelegenheit aufgetragen. Es war dann so Frühling 23.
Mhm, ja.
Und es hat sich eine neue Firma aufgetragen, sozusagen, mit einem ganz lieben Chef. Liebe Grüße, falls du das hörst. Da war die Frage, ob ich nicht mitkommen möchte. Es ist gerade wie so ein bisschen Startup-Feeling war es im Aufbau, und ob ich nicht Lust hätte, da mitzuarbeiten. Und habe aber direkt von vornherein gesagt, ja, aber nur, wenn ich remote arbeiten kann. Und nur, wenn ich von unterwegs, also wenn es euch egal ist, wo ich bin. Und wie gesagt, mein Chef war sehr, sehr cool und hat direkt gesagt, jawohl, das machen wir. Und ja, damit hatte ich dann einen Remote-Job, wo ich wusste, ich kann jetzt losreisen, kann von überall aus arbeiten. Christian hatte dann in der Zeit auch gut verdient. Wir konnten ein bisschen was beiseite packen und hat dann ein halbes Jahr.
Ich glaube, November 23 sind wir das dann los, genau, ja. Da habe ich ein halbes Jahr dann ausgesetzt und war dann hauptberuflich nur Busfahrer.
Mein Busfahrer.
Ja, du hast 25 Stunden die Woche gearbeitet, das hat ausgereicht und damit konnte sozusagen unsere erste Reise mit unserem selbst ausgebauten Van losgehen.
Genau, und dann sind wir im November. Auch komisches Gefühl gewesen, jetzt zu wissen, jetzt geht's los, aber auch so ein sehr aufregendes Gefühl, dass unser Traum endlich wahr wird.
Familien verabschieden
und so weiter und sind dann im November los nach Spanien.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, auch für uns ganz neu, wie ist es überhaupt in anderen Ländern, darf man da so frei stehen, an was für Regeln muss man sich halten, man ist ja auch immer Gast, ganz klar, worauf müssen wir achten und so weiter und wir haben dann guten Bekannten, den wir schon in Deutschland kennengelernt haben, der das schon länger macht, dort getroffen. Ich weiß gar nicht, können wir bestimmt sagen. Unser Aquaman.
Aka Tortuga Trip auf Instagram.
Genau, Tortuga Trip. Den hatten wir schon in Magdeburg kennengelernt und mit dem haben wir uns getroffen und dann irgendwie hat es ziemlich gut geweibt und haben mit ihm in Spanien eine gute Zeit verbracht. Da haben wir dann auch noch weitere Freunde kennengelernt, die bis heute bleiben. Deswegen auch Thema Menschen auf Zeit. Man begegnet vielen, einige bleiben ein Leben lang, andere nur für eine Begegnung oder einen kurzen Augenblick. Und ich glaube, wir sagen immer unsere kleine Vanlife-WG, die bis heute irgendwie besteht. Ja. Und genau, wir sind dann in Spanien. Spanien waren wir zu dem Zeitpunkt.
Spanien sind wir im November angekommen. Ja. Dann haben wir uns tatsächlich da unten dann mit René getroffen. Mhm. Weil der Einzige war, den wir da unten gekannt haben, sozusagen zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir mit ihm da gestanden. Und dann kam, glaube ich, irgendwann der Gedanke auch, klar, wir wollten ja auch reisen. Und dann kam so der Gedanke, dass wir uns alle so ein bisschen connected haben. Waren ja dann mehrere dabei, die gesagt haben, ey, wie sieht's aus mit Marokko?
Das war Laura, René und wir.
Superjan auch noch.
Und Superjan.
Ja, und dann haben uns erstmal die Wege getrennt, weil wir sind dann Anfang Dezember sind wir noch los. Wir sind dann noch ein bisschen unten an der Küste rum und sind dann ins Innere gefahren und haben uns dann Anfang...
Nee, ich glaube, das erste Jahr waren wir nur... Jetzt muss ich selber überlegen. Nein, oh Gott, das ist ja wild.
Im November sind wir in Spanien angekommen. Ja. Und dann waren wir da einen Monat. Mit
haben wir nicht zu dem Zeitpunkt auch Portugal gemacht?
Ja, aber erst nachdem wir von Marokko zurückgekommen sind. Da sind wir dann sozusagen da lang gefahren zurück. Also
andersrum. Mhm.
An der Westküste sozusagen sind wir dann zurückgefahren, ja. Und dann sind wir ja, wie gesagt, im Dezember sind wir noch komplett unten an der Küste lang. Tarifa waren wir gewesen, dann... haben wir auch noch mehr Leute kennengelernt.
Das war eine echt schöne Zeit. Wir haben super liebe Menschen kennengelernt, die bis heute irgendwie, wo man in Kontakt steht, regelmäßig fragt, Mensch, wie geht's euch? Oder einfach guckt, Mensch, was treiben die gerade? Super spannende Geschichten auch. Und ich glaube, das ist mit auch ein Grund, warum dieser Podcast hier entstanden ist, weil können wir euch direkt auch schon mal spoilern. Wir werden hier nicht nur zu zweit sitzen, sondern eben genau die Menschen, die wir so treffen, auch gerne einladen, mit uns hier ein bisschen zu quatschen und zu erzählen, weil ich glaube, das ist schon mega spannend, was man für Menschen und für Schicksalsschläge auch kennenlernt oder für inspirierende Geschichten bezüglich der Art des Lebens und wie man lebt. Ja, war eine coole Zeit. Und dann sind wir nach Marokko, super aufregend gewesen.
Marokko war schon, ja. Also gerade mit unserem Auto sozusagen den europäischen Kontinent zu verlassen, war schon krass, ja. Wir haben uns,
wie gesagt... Im Januar sind wir rüber.
Im Januar, wir sind, glaube ich,
am 5. Januar 24.
Genau.
Ja.
5. oder 6. hatten wir dann. Ja. Wir sind ja dann noch durch Spanien vorher und sind in Tarifa gelandet tatsächlich. Und ich muss sagen, wo wir da unten angekommen sind und... also die Zeit, die wir da unten hatten, das waren, war erstmal war es ja erst nur ein Wochenende. Es war kurz vor Weihnachten. Die Leute, die wir da alle kennengelernt haben und der Flair in dem Moment war schon geil.
Ja.
Viele, viele Kinder auch. Nichts gegen Kinder, aber es war schon ein ganz schönes hier Schreie und abends saßen wir irgendwo da am Lagerfeuer und dann sitzt neben mir ein Typ. Bei dem quatsche ich dann so. Ich weiß nicht, das waren gerade mal so 5 Minuten oder so. Und dann sagt er zu mir, naja, wir fahren morgen in die Berge. Wir werden Weihnachten irgendwo in den Bergen verbringen. Das sind hier so viele Kinder. Wollt ihr mitkommen? Und ich gucke ihn an, ich sage, also wenn ihr nichts dagegen habt, dann sind wir dabei. Dann sind wir, glaube ich, einen Tag später oder so, sind wir dann in die Berge gefahren.
War ein cooles Weihnachten.
Und das war mega. Also die, mega. Die haben ja nicht nur uns eingeladen, ja, sozusagen. Da, die haben ja schon sozusagen, ich
meine,
glaube,
meine Gruppe, ja.
10 Autos oder so hatten die ja schon vorher für diesen Platz da sozusagen eingeladen. Und dann kamen wir da an und das war mega.
Ja, vor allem gerade wir auch so frisch und neu im Vanlife, zum einen auch beruflich irgendwie, ne, wie ist es arbeiten, wie ist es mit dem Internet, was auf jeden Fall direkt klar war, Internet ist im Ausland viel, viel besser als in Deutschland, ganz klar. Dann auch irgendwie, wie andere halt leben und dann das erste Weihnachten mit so einer großen Gruppe auch, ne, und das war richtig cool. Ja, jeder hat gekocht in seinem Auto, dann haben wir eine große Tafel dekoriert, es war richtig schön, also es war Richtig ja, cooles Weihnachten.
Weil es halt auch so gemischt war von den Leuten her. Ne? Es war ein älterer Herr dabei, den habe ich jetzt öfters auch schon in YouTube-Videos oder gesehen. Der ist, glaube ich, in Griechenland jetzt auch unterwegs.
Ja.
Der war schon über 70 und der hat früher Touren durch Marokko gemacht. Mhm. Ja. Auch sehr interessant, die Storys, die der erzählt hat. Und dann kamen halt noch welche mit riesigen LKWs da, 2 Pärchen. Aus dem eben LKW, da kamen dann auch noch direkt 5 kleine Hunde mit raus. Die hatten, ja, gut, die hatten richtig viele Hunde dabei.
Ja,
auch,
ja, voll gut.
Aber es war ein richtig geiles Weihnachten.
Ja, also, war richtig war gut. Mega. Und danach haben wir uns mit René getroffen in Tarifa.
Genau, Silvester hatten wir noch in Tarifa. Wir hatten Silvester noch in Tarifa, René war noch in der Wüste mit den anderen Jungs unterwegs.
Mhm.
Und dann haben wir uns, glaube ich, am 3. oder 4. Januar haben wir uns getroffen und haben dann die Tickets gekauft bei Carlos.
Also für alle, die mal nach Marokko wollen, Carlos, ich sag mal, ist so eine richtige Institution. Zum einen kriegt man dort Fährtickets, die kein Datum haben. Ja, also man kann sich jeden Tag entscheiden. Man muss nicht sagen, morgen fahre ich von oder die Uhrzeit oder so, sondern man kann jederzeit, dasselbe gilt auch für das die Rückfahrt. Also man bezahlt direkt Hin- und Rückfahrt und kann sich aber entscheiden, wann man die Fähre nimmt. Also man ist flexibel in der Fahrt selbst, was sehr, sehr schön ist. Und meistens gibt es noch eine Flasche Wein von Carlos und Kekse gab es.
Genau.
So Weihnachtskekse, spanische.
Und wenn du eine Drohne dabei hast, dann kannst du die für die Zeit da kostenlos einlagern lassen und hast keine Probleme.
Genau, also wenn ihr da auch Fragen habt bezüglich mit dem Auto nach Marokko rüber, gerne rein in die Kommentare. Wir können da unsere Erfahrungen euch gerne weitergeben. Ja, gerade wir haben ja auch am Anfang, wo holt man Tickets, wo macht man das, auf was ist zu achten?
Auch die Überfahrt ist wichtig, weil wir sind ja nach Tanjamet sozusagen rüber, von Arrecife heißt das. Oder Al Jazeera? Weiß es gar nicht. Arrecife ist es nicht. Also, naja.
Al Jazeera war das.
Ja. Ja, und dann sind wir nach Tanjamet. Ja. Man kann auch nach Suite.
Suite.
Genau, das ist auch Marokko und da ist ja noch so eine Enklave. Aber da müsstest du dann nochmal durch einen Zoll durch, was auf der Hinfahrt, glaube ich, nicht das Problem ist, aber ich habe schon, auf die Rückfahrt haben wir selber Freunde von uns, die mussten ihre Decke, Holzdecke abbauen, weil sie gedacht haben, die hatten da Drogen dabei. Und jetzt so tatsächlich habe ich es erst wohl gelesen, dass wieder welche da waren und die mussten komplett.
Ich glaube, der Vorteil ist, wenn man von Spanien direkt in Marokko die Fähre rübernimmt, die haben halt so ein X-Ray, also so ein Röntgengerät, wo du mit dem Auto reinfährst, die röntgen das Auto und dann ist gut, die gehen vielleicht auch mal mit den Hunden durch. Dann bist du aber durch. haben die auf der spanischen Seite wohl nicht. Dementsprechend sind die da nochmal genauer und wollen halt in jede Ecke gucken und so weiter. Also ich glaube, es ist halt mehr Stress. Also unsere Erfahrung ist so, von Spanien direkt nach Marokko rein und es ist einfach viel, viel
Stress. Also ich habe auch noch nie irgendwas gehört, dass es in Tanjamet so abgegangen ist. Also ich habe jetzt, wie gesagt, drei Sachen gehört von...
Zu dem Grenzübergang will ich noch was sagen. Das war so lustig. Also hin und zurück, beides war wirklich, bleibt mir für immer in Erinnerung. Wir kommen an und sind halt durch dieses X-Ray, also Röntgengerät, alles gut und stehen an der Grenze. Christian gibt die Pässe und fürs Auto eben Fahrzeugschein und so weiter. Und dann fragt er, woher wir kommen. Und Christian eben Magdeburg und hier meine Frau Berlin. Und der Grenzbeamte mit seinem Hund direkt Berlin nimmt sein Handy, ruft jemanden in Neukölln an, gibt mir sein Handy und ich telefoniere mit seinem Cousin oder was, irgendwie in Neukölln in Berlin, der mir dann sagt, ey, willkommen in Marokko, habt eine schöne Zeit hier und das war richtig lustig. Also der Grenzübergang hin war richtig gut und zurück war auch lustig. Und zwar, wir haben ja zu dem Zeitpunkt noch unsere Valley bei gehabt, unsere Katze. Und das Katzenklo hat meistens vorne zu dem Zeitpunkt noch gestanden. Und da oben drauf war mein Portemonnaie. Und der Grenzbeamte zurück quasi ist mit dem Hund rein und der Hund ist so beim Portemonnaie im Katzenklo irgendwie so ein bisschen stehen geblieben. Und dann hat er mit seinem Schraubendreher im Katzenklo irgendwie überall reingepiekst und dran gerochen. Und ich dachte schon, was ist denn los oder was ist da los? Und macht mein Portemonnaie auf und ich habe wie so ein Säckchen als Portemonnaie. Und da waren Tampons von mir drin. Und dann schiebt er sich diesen Tampon fast in die Nase und riecht da dran. Und ich war so sprachlos. Ich dachte, was denkt er denn, dass da irgendwas drin ist oder was? Also es war wirklich sehr lustig. Aber es war entspannt. Also ich war irgendwie aufgeregter, als es nachher schlussendlich war.
Entschuldigung. Das auf jeden Fall, ja. Also ein bisschen gekribbelt hat schon.
Ja, klar, logisch. Ist man aufgeregt.
Aber okay, wir waren denn in Marokko. Wir sind mit René und Superjan sind vorüber.
Ja.
Und haben dann auch gleich den ersten Campingplatz, den es da gibt, angefahren, der erstmal für eine Nacht gut ist. Kann ja auch nicht sagen, wie der Ort hieß.
Ich weiß es auch nicht mehr, aber es ist so eigentlich so dieses typische,
gleich der erste,
wo viele hinfahren. Ja, und da haben wir noch Internet versucht.
Genau, da haben wir auch die Karten gekauft.
Genau, sozusagen. Kleiner Tipp, Invi heißt das Internet in Marokko. Invi ist unlimited und man zahlt dann, was haben wir bezahlt pro Monat? Ist wie so ein Vertrag, aber ja, nicht wirklich.
Ich glaube, bei uns war es auch noch so, dass die uns beschissen haben oder so. Wir haben, also eigentlich bezahlst du 20 oder 30 Euro, ich weiß es nicht genau. Und wir haben 20 oder 30 Euro haben wir dann auch nochmal Anschlussgebühr bezahlt, was vorher, glaube ich, andere nicht
so
gemacht hatten.
Kommen.
Aber sonst war es gut, es ist gut durchgelaufen. Wir haben dann, glaube ich, nach...
oder Marokk Telekom.
Genau, die haben uns ja dann auch noch zugelegt.
Ja, durch die Berge.
Genau, manchmal war es besser, wenn du die Karte hattest, ja.
Genau, also wichtig ist, glaube ich, also gerade wenn so Thema Arbeiten und Internet, Invi super gut, wichtig aber aufs Unlimited zu achten, weil für Touris wird gerne auch ein limitierter Vertrag gegeben. Also da wirklich auch drauf bestehen und Marokk Telekom, wenn man eher so im Anti-Atlas, hoher Atlas da unterwegs ist und dann ist man da safe, haben wir dann auch nochmal nachgeholt.
Ist das ja auch ein Vertrag sozusagen, den musst du ja dann auch kündigen.
Bei Invi, genau, also kurz bevor wir... Du musst ja pro Monat zahlen und kurz bevor wir wussten, okay, wir fahren jetzt wieder rüber, sind wir in den Laden rein zu Invi und haben gesagt, kündigen. Und dann hat die uns auch einen Zettel gegeben, wo auch draufsteht, Vertrag beendet. Und dann konnten wir ganz entspannt fahren oder kam jetzt auch nichts mehr. Ne? Also alles gut.
Na, der erste Monat war ja auch noch entspannt. Dann ging es ja darum, man musste das auch aufladen.
Aufladen.
Und dann haben wir uns irgendwelche Marokkaner gesucht, die das dann über ihr Handy gemacht haben. Wo wir auch erst so skeptisch waren, weil die gleich so, ja, das mache ich dir und hier, gib mir das Geld und dann machen wir das alles klar. Und wir so, okay, überweist
aber
du das jetzt
alles
dahin? Ja, also. Das hat alles super gepasst.
Genau, in Marokko haben wir auch ein bisschen was lackieren lassen in unserem Auto, aber ich glaube, das ist dann auch nochmal eine extra Story, würde ich jetzt, oder würdest du es direkt schon?
Nö, also da würde ich jetzt gar nicht drauf einsteigen.
Okay. Genau, wir haben aber da noch jemanden kennengelernt, der auch Teil unserer Vanlife-WG ist, und zwar Kai, der bis heute auch in unserem Leben ist.
Genau.
Kai war nämlich auch da in der Werkstatt und hat auch sein Autochen lackieren lassen, sein damaliges. Und so hat sich unsere Vanlife immer mehr vergrößert zu dem Zeitpunkt.
Aber wir haben so viele Leute kennengelernt. Wir sind ja dann, wenn man das jetzt so sehen, also wir können ja anfangen, wie wir überhaupt durch Marokko sind und was wir denn für eine fixe Idee eigentlich im Kopf hatten, weil für uns war ja klar, wenn wir in Marokko sind, fahren wir auch in die Westsahara.
Oh ja.
Und dann sind wir mit
inklusive René. Krankenhaus aufteilen.
Ja, das kommt auch noch her. Und dann sind wir ja mit René und Jan, sind wir dann erstmal tatsächlich die ersten paar Tage, weil du auch noch Urlaub hattest, sind wir erstmal an der Westküste sozusagen komplett lang runter, über 1000 Kilometer, glaube ich,
stimmt,
oder?
Ja.
Und da sind wir ja dann erstmal, wo wir dann kurz länger gestanden haben, nach Mirlift.
Mirlift
haben wir dann an der Klippe gestanden und da haben wir dann natürlich noch Annika und Andi kennengelernt.
Oh, die beiden, ey, das war so cool. Andi hatte so ein cooles Auto, also so Lovebus mit großer Schrift dran, so ein bisschen so Hippie-Mobil mit so einem Buddha drinne und richtig coole Karre, auf jeden Fall. Und die beiden haben wir kennengelernt. Und dadurch,
die haben wir da kennengelernt,
genau,
ja.
Dadurch, dass ich ja noch Urlaub hatte, kam dann die Idee, wir wollen bis nach Adakla.
Also die beiden wollten ja nach Adakla und dann haben wir mal kurz gegoogelt. Okay, das ist ja wirklich in der Westsahara, richtig?
Richtig weit drinne.
Und René war
an der Grenze fast, ja.
Ja, Mauretanien da unten, ja. Und René hatte ja noch seinen Dido gehabt und der wollte nicht weiterfahren wie Gumin. Das ist ja dann sozusagen der Anfang der Westsahara. Ja, und dann haben wir Andi gefragt, wie es aussieht, ob wir uns da anschließen können, ob sie damit ein Problem hätten. Und die, nee, um Himmels Willen. Und dann ging die Fahrt los. 1000 Kilometer durch die Westsahara.
Wahnsinn. Was so wirklich faszinierend war, dadurch, dass natürlich auch Wind und Sturm, würde der Sand natürlich die Autobahn oder die Straßen da einfach verschlucken. Ja? Und wenn man in Deutschland so diese großen Schneeschieberautos sieht, sieht man die dort irgendwo nirgendwo einfach den Sand wegschieben den ganzen Tag. Also es ist auch so von den Straßen. Viele denken immer, das ist nur Buckelpiste oder wie auch immer. Wir selber fahren einen Heckantrieb, wobei man auch ohne Heckantrieb da locker fahren kann. Also die Straßen sind in guter Qualität, kann man alles machen. Wie gesagt, da sind auch dann diese Bagger, die regelmäßig den Sand da wegfahren, auch wenig befahrene. Wir waren eine Strecke, sind wir sogar einfach stehen geblieben und haben Bilder gemacht, weil einfach kein Auto.
Ja, auf der Autobahn. Ja, wir sind einfach irgendwo stehen geblieben auf der Autobahn und haben
verrückt.
Bilder gemacht.
Ja. Also einfach nur verrückt. Ja, und dann sind wir bis Adakla. War wirklich krass. Also irgendwann ist natürlich, weil du links und rechts siehst du nichts, außer Militär an der Küste ganz viel hast du. Freistehen ist halt auch nicht so gewünscht. Ne?
Man fährt ja nur auf dem Plateau sozusagen, an einer Steilküste entlang. Und dann hast du halt Flachland. Es ist nur Flachland und wenn es da stürmt, das hat dir gedrückt. Also ich muss dir auch sagen, wir sind ja wirklich auch gerade gefahren, aber wir hatten da ziemlich hohen Benzinverbrauch. Ja. Dieselverbrauch, weil wir halt nur gegen Wind gefahren sind.
Ja, ja. Also es war auch irgendwann auch ermüdend, ne? Weil alles Sand, so staubige Luft und irgendwie links und rechts ist nichts. Und du konntest auch nicht einfach irgendwo sagen, du übernachtest mal irgendwo am Straßenrand. Also wäre Militär sofort gekommen, hat gesagt, ihr müsst weiterfahren. Also du musstest halt gucken, dass du Strecke machst, um in die nächsten Ortschaften zu kommen.
War nochmal so 200 bis 300 Kilometer, würde ich sagen, bis der nächste größere Ort kam.
Ja, wo man dann irgendwie stehen konnte. Also es war schon viel Strecke machen. Also ich bereue es nicht, dass wir das gemacht haben, weil das zu sehen ist ein Highlight, ne? Auch irgendwie die Kamele und was da alles ist. Natürlich auch viel Tierleid. Wir haben auch viele, viele Straßenhunde mitten in der Wüste, die dann da leider verstorben sind. Das ist natürlich dann auch ein Thema für sich so, ne? Aber ja, trotzdem war es eine krasse Erfahrung. Ja, und dann sind wir in Adakla gelandet, kleine Ortschaft, irgendwo nirgendwo. Viele Camper auch, Wahnsinn. Also viele
Italiener und Franzosen, die sich da, ja.
Diese Buhl nennt man das Spielen, die? Buhl? Oder Boccia?
Boccia,
genau. Boccia da am Spielen war cool.
Wir haben unterwegs noch eine Französin kennengelernt.
Ja.
Ich glaube, das war auf der Hälfte. irgendwo auf dem Stellplatz und mit der hatten wir uns unterhalten gehabt und die hat dann gefragt, wo wir hinwollen und da haben wir dann nochmal gesagt, naja, wir wollen nach Attakla. Und dann hat sie gesagt, oh, überlegt euch das wirklich gut. Und dann hat sie uns ihre Story erzählt, dass er halt schon vor 16 Jahren da war und da haben die angefangen, das alles aufzubauen und jetzt wollte sie da halt nochmal hin und sich das angucken, weil sie gedacht hat, das ist jetzt bestimmt richtig wunderschön. Aber es hat sich tatsächlich nicht viel verändert. Klar, es gibt neue Hotels und so, was die da bauen, aber auch viele Ruinen, was nicht fertig gebaut wurde. Und
Slums.
Ja, das hat sich
weil sie die ganzen Fischer, also die ganze Westsahara hoch quasi, sind eigentlich so Fischerhütten. Und einige sind von denen halt zerstört worden oder auch verbrannt worden und die sammeln sich dann halt alle, weil sie eben verjagt werden, die Fischer in Attakla in so eine Slum-Hütten und so, was natürlich super traurig ist. Ja, aber das ist halt Teil
des... Das haben wir ja dann erst danach dann sozusagen auch selber erlebt. Ja. Also wir haben gedacht, wir fahren trotzdem runter.
Ja.
Westsahara, wir wollen mit dem Auto so weit wie möglich runter. Kein Plan warum, aber wir wollten halt auch so richtig Wüste sehen und
waren richtig im Abenteuermodus.
Auf jeden Fall, voll gut. Und dann sind wir halt in Attakla angekommen und da ging es dann halt schon los, dass wir auch dann Kontakte hatten noch, die meinten, sie waren da schon vor ein paar Jahren gewesen, hatten uns dann Stellplätze geschickt und auf dem Stellplatz waren dann halt die ganzen Favelas und so.
Mhm.
An einem sehr geilen Spot.
Mhm.
Und du hast dann so, wenn du reingefahren bist, hattest du auf der linken Seite hattest du die Favelas und auf der anderen Seite, auf der rechten, war ein Zaun und daneben war ein Traubenstand mit den ganzen.
Es ist halt krass, diese Grenze. Also, es ist schon wirklich, also, meine, es ist schon zwischen diesem Luxushotel sozusagen oder Resort und. Genau einen Meter daneben halt Menschen, die Hunger leiden, Durst leiden, die Gesundheitsleiden haben. Das ist schon so kontrovers. Das auch so mit anzusehen, ist manchmal nicht leicht, muss ich sagen. Also diese krasse Grenze zwischen, hier ist ein Urlauber, der einfach seinen Luxus hat und guckt genau neben sich und hat da eben Menschen, denen es eben nicht so gut geht. Das ist schon verrückt. Was ich aber auch sagen muss, dadurch, dass man in einem Van reist, lernt man Land und Kultur nochmal ganz anders kennen, als wenn man irgendwie sagt, man bucht sich einen Flieger, macht mal eine Woche irgendwie oder zwei Wochen. Man kommt wirklich in Kontakt mit den Menschen auch und das liebe ich sehr. Das liebe ich wirklich sehr, weil man nochmal viel tiefer in andere Kulturen eintauchen kann, viel mehr auch mitbekommt von dem Land, wo man ist und das einfach auch mitnimmt. Ne? Also ich muss sagen, jede Reise, die wir bis jetzt gemacht haben, bereichert mich.
Auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Das
verändert den Horizont.
Ja.
Verändert auf jeden Fall den Horizont, ja.
Ja, Attakla, weißt du noch den ersten Stellplatz, den wir hatten? Nennt man auch die Kloake oder so.
Oh Gott, das war
das
ja
grauenhaft. Das war ja, wir sind, glaube ich, das ist vor Attakla sozusagen. Das
ja,
ist
ne,
ja,
genau, der
ist
Eingang.
Ja dann wie so eine Insel eigentlich, Attakla. Und der Eingang vorne ist gleich so ein, wie so ein wilder,
Parkplatz.
Wilder, also ein Parkplatz, aber ein wilder Campingplatz. Also
ja.
Da sind, wir haben hauptsächlich Franzosen und Italiener und die haben dann ihr Auto dann sozusagen versetzt immer in eine Reihe hingestellt.
Ja, wie so deutsche Strebergärten.
Ja, wie Strebergärten
waren. Und wirklich mit Mauer auch.
Mit Mauer,
also die haben da Steine, das ist mein Bereich, wie abgezäunt.
Ja.
Kannst du dich noch erinnern, wo wir da bei dem einen einparken wollten? Da war quasi, da stand ein Camper und davor war einfach Platz. Es war sowieso sehr eng. Wo der sich noch so ein bisschen beschwert hat, dass wir da jetzt stehen wollen, weil es ist sein Bereich. Also
das
es
ist
war
sein
wirklich,
Bereich, ja.
Wirklich wild. Du
das
bist
war richtig
irgendwo wild, in einer Wüste. Und dann kommen Menschen und glauben, also alle Kulturen, also ich sag mal, auch Deutsche waren dabei, wie gesagt.
Wir.
Ja, gut, aber unabhängig dessen, aber dann einfach zu sagen, ich annektiere mir das jetzt hier, weißt du, und bringe meine Steine mit und baue mir hier eine Mauer, weil mein Camper hier steht. Also es ist schon wild und beschwert sich dann noch, dass wir da stehen wollen. Also es fand ich schon sehr
grotzwertig. Ja, das Schlimmste war ja dann eigentlich, wo entsorgt man die Pipi?
Ja, Pipi, Kaki mit ihren Chemieklos zum
ekelhaft.
Teil.
Ekelhaft, ja, dann hatte ich da mal nachgefragt und dann sagte dann einer da hinten, hinter der Düne. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe ich gedacht, ekelhaft. Da haben die wirklich so mitten in die Düne, war dann wie so ein Loch und da haben die dann ihre Fäkalien drin gekippt. Ja. Also das war...
Und vor allem mit Chemie und so.
Ja, ne? Ja, alles. Die sind da. Wir haben dann auch, glaube ich, nach einem Tag oder so den Platz verlassen, weil das war...
Ja, in der Nacht
haben wir das schon. Ja, es hat durchstunken und alles. Also es ist wirklich der ekelhafteste Platz gewesen. Ja.
Schade, obwohl es echt schön aussah.
Mega, war weiße Strände, schön. Das war Hammer.
Ja.
Ja, und dann sind wir noch da klar hin und dann standen wir da, glaube ich, 3-4 Tage noch und dann ging es tatsächlich nur 1000 Kilometer hoch.
Zurück.
Ja.
Und dann kam der Krankenhausaufteil mitten in der Westsahara. Wir waren auf dem Weg zurück und wir wollten auch ein bisschen Strecke machen, wie gesagt, auch mit Arbeit und so weiter. Ich hatte noch ein paar Tage Urlaub, glaube ich, waren es noch. Ne? Oder es war gerade Wochenende, kurz vor Wochenende. Und die Zeit wollten wir nutzen, um die Strecke zurückzumachen und dann wieder auf René zu treffen. Und auf der Hälfte dessen haben wir einen Campingplatz besucht und war auch ganz gut. Doch noch mit Annika und Andi da irgendwo noch gesessen.
Ja, das war irgendwo noch auf der Hälfte der Strecke, glaube ich, haben wir irgendwo einen Campingplatz gefunden, wo wir dann da abends noch verbracht haben. Wir haben ein bisschen was getrunken und dann früh haben wir dann gesagt, ja, wir hauen schon sehr früh ab. Also wir sind, glaube ich, gegen 5 oder so sind wir aufgestanden. Ich bin dann schon mal duschen gegangen. Du kamst dann, glaube ich, nach und ich bin dann bloß zum Auto und dann habe ich mir schon gedacht, da ist ja kein Licht an. Jetzt sind wir mit der Taschenlampe wieder zurück. Und dann habe ich gewartet, bis du fertig warst. Ja, und dann nehme ich Angelique ihre Hand und möchte sie die Treppe lang runtergleiten. Das waren nur 2 Stufen. Und davor alles Sand. Und sie stolpert und fällt mit ihrem Knie direkt auf einen Stein.
Der Einzige, der da lag.
Der Einzige, der Rest war Sand. Ja. Und sie hatte eine lange Hose an und dann erstmal so, oh, warte mal kurz. Und dann haben wir kurz 2 Minuten da gestanden. Und sie, oh, ja, jetzt kommen wir zum Auto. Und dann sind wir halt ins Auto und dann macht sie ihre Hose hoch. Und da war dann eine klaffende Wunde, wie so eine Pommesbude, die sich schon auf...
Eine Pommes-Tüte.
Tüte, ja. Die sich so... Und sie so, ach, das klammern wir. Und ich wusste sofort, sie hat einen Schock. Und ich sage, dies können wir nicht klammern. Da müssen wir ins Krankenhaus.
Wir haben so Stripes im Auto, kann ja mal immer irgendwas sein. Also wir haben eine gute, gut sortierte Haushaltsapotheke, würde ich sagen. Schon ein bisschen mehr als das. Und wir haben so Stripes, dass wenn man mal eine tiefere Wunde hat, dass man das wirklich so kleben kann. Ich war der Meinung, ach, das klebe ich und dann ist gut, das wird schon heilen. Christian gleich so, auf gar keinen Fall.
Ja, nee, so war das nicht. Und dadurch, dass ich das selber schon mal erlebt habe, also einen Schockzustand mit sowas, ich hatte selber mal so eine Wunde, wo ich kurzzeitig gedacht habe, ah, das kann ich auch überwinden, so. Und im Endeffekt hat sich ja draußen gestellt, ich musste ins Krankenhaus und genäht werden und deswegen wusste ich, wie es bei dir gerade im Kopf abgeht und habe sofort gesagt, mein Fräulein, du kannst dich jetzt hier hinlegen, ich mache jetzt alles fertig, ich suche den Campingplatzbesitzer. Und dann musst du uns zeigen, wo ein Krankenhaus ist. Weil wir haben es tatsächlich über Google Maps auch gar nicht
gefunden. Keine Chance.
Und dann habe ich den gefunden. Und dann ist der mit uns ins Krankenhaus gefahren. Hat dann soweit da alles klar gemacht. Und dann hat er gesagt, er muss wohl zurück zum Campingplatz. Ich sage, okay, dann fahre ich dich zurück. Und Angelique habe ich dann da gelassen. Hab den zurückgebracht. Und dann bin ich zurückgekommen. Und dann war der so ein Surfer-Typ. Direkt schon bei dir. Aber wie gesagt, das ist ja die Vorgeschichte ist ja eigentlich, dass wir da angekommen sind und das war ja wie ein Kriegszustand eigentlich da.
Ja, ich glaube, dass die einfach eine wilde Nacht hatten. Ne? Ja. Also das Krankenhaus, muss man ja auch sagen, Westsahara ist eigentlich Niemandsland. Ne? Ich glaube, dass sie eine wilde Nacht hatten, auch sehr müde waren zu dem Zeitpunkt. Sah halt wild aus, überall Jod, Mülleimer voll und so weiter. Ist halt nicht zu vergleichen. Trotzdem habe ich eine gute Behandlung bekommen.
Das auf jeden Fall, ja.
Auch ohne, dass ich was bezahlen musste. Ich meine, wir haben eine Auslandsversicherung, wäre jetzt kein Problem gewesen. Aber dadurch, dass wir eben in der Westsahara waren, glaube ich, ist es da nochmal anders. Die wollten mir dann auch Mullverbände mitgeben und so. Wollte ich alles gar nicht, weil, wie gesagt, sollen die für sich behalten.
Ja, hatten wir ja alles hier im Auto.
Genau, hatten wir alles im Auto dementsprechend. Irgendwann kam super übermüdet der Arzt, der mir dann irgendwie ein Rezept ausgestellt hat für irgendwie Medikamente oder was, keine Ahnung. War auf jeden Fall eine verrückte Erfahrung, muss ich sagen. Ja, und dann war ich auf einmal, vor allen Dingen die Fäden waren ja drin. Genau, und dann hatte ich ja noch mit einer Freundin, die war auch in Tarifa kennengelernt habe, Krankenschwester, mit ihr die ganze Zeit geschrieben, wie ich denn und wann ich die Fäden ziehen muss. Dann habe ich immer Fotos geschickt und sie irgendwie den Heilungsprozess hat sie mit mir begleitet. Vielen Dank dafür nochmal, ja. Wenn du das hörst, genau, und hat mich dann auch angeleitet, wie ich Fäden ziehe. Weil, keine Ahnung, noch nie gemacht, ja. War auf jeden Fall lustig. Okay, ich würde sagen, reicht auch langsam.
Ich würde, ja, wir können hier Schluss machen. Wir können auch bei der Krankenhausgeschichte erstmal aufhören, weil, wie gesagt, du wurdest denn da genäht von einem erstbesten Surfer-Dude, der bestimmt jeden Tag Surfverletzungen nehmen ja, kann. Also er war gut. Bestimmt ja kein Arzt.
Es war einfach einer, der das
ja. Und genau, dann ging es ja eigentlich weiter. Wir mussten ja erstmal noch raus aus der Westsahara.
Ja.
Aber das würde ich sagen, hört ihr beim nächsten Mal. Und jetzt sage ich einfach mal, wie es ist. Abonniert unseren Kanal und kommentiert. Wenn ihr Fragen habt, wir antworten.
Auf jeden Fall. Schön, dass ihr da seid. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.